Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Und Semikolon, dem kleinen literarischen Podcast, in dem wir jetzt auf Reisen gehen.
Vernichtungsschmerz, Teil 1. In der Stille des Schlafzimmers setzte sich Matthäus plötzlich in einer fließenden Bewegung aus dem Schlaf heraus auf, rutschte zur Bettkante, beugte sich vor und verharrte unbewegt lauschend. Durch das geöffnete Fenster quoll das Dröhnen der nächtlichen Stadt in das dunkle Schlafzimmer. Die Luft stand sommerlich schwül. Ozongeruch. Nur einige von den Lichtern der Stadt verwirrte Vogelstimmen verrieten, dass bald das Wimmeln wieder beginnen würde, die Menschen wieder der angeblichen Symphonie folgen würden, um sich über die partiturlose Fragmentierung mit schneller werdenden Aufgaben hinwegzutäuschen. Matthäus saß ohne Regung. »Was ist?«, sagte sie matt, noch schlafend, tastete mit der Hand nach ihm, berührte ihn warm am Rücken. Murmelnd sagte er, dass nichts sei, und fügte nach kurzer Pause an, er habe geträumt, kramte liebevoll die Worte, dass sie schlafen solle, hervor. Sanft nahm er ihre schlanke, feste Hand, hauchte einen Kuss auf ihren Daumen und versteckte sie vor dem Erwachen wieder unter der Bettdecke. In der dunklen Küche stand die silberne Trinkflasche neben der unausgepackten Kiste mit den Kochutensilien. Als er sie anhob, gluckste es blechern. Wasser, das sie gestern an einem Bach mitgenommen hatten. Mit springender Gurgel trank er in tiefen Zügen, bis die Flasche leer und seine Luft erschöpft war. Matthäus atmete tief ein und sah aus dem Fenster. Das Kaufhaus gegenüber war dunkel. Oben auf dem Dach feierten Menschen. Einige verstreute Autos wurden von einem stumm blinkenden Sanitätswagen überholt, der die Szenerie in blaue, epileptische Hektik tauchte. Eine Gruppe Betrunkener querte die Straße, lief an ihrem klapprigen Bus, den sie glücklicherweise direkt vor dem Haus hatten parken können, vorbei. Seine Lippen wiederholten stumm: »Habe geträumt.« Eine dröhnende, unsichtbare Lawine. Der Wind schlug mit der kaum wahrnehmbaren, sich immer wieder wiederholenden Anlaufbewegung ins Gesicht. Mit riesigen, weiß hervortretenden Knöcheln umklammerte er ein Steuerrad, das die Kontrolle, die er suchte, nicht herzustellen vermochte. Seltsam geformte Steine flogen über ihm, die Funken sprühend jeden Moment zu fallen drohten, es aber nie tun würden. Die Verzweiflung der Flucht ließ den Wind sich aufbäumen und drückte ihm seinen Atem wieder zurück in den hilflos geöffneten Mund, bis in die Lunge hinab. Trotzdem war es still. Nur in ihm tobte der Lärm, teilte sich seinen Innenraum mit einem Knoten aus Furcht. Es wimmelte, es raschelte. Rote Körper mit schwarzem Muster, enge Taille, wisperndes Kratzen tausender Beine. Weißer Punkt, ein vermeintliches drittes Auge, millionenfaches gedämpftes Schaben und Klacken, papierendünnes Gewebe berührte sich raschelnd. Würde er die Fassade seiner Haut heben, dann wäre es darunter. Er schrie vor Angst in den Wind, stumm, ungehört. Der Rausch der Geschwindigkeit drückte ihm sich um sich selbst stülpend den eigenen Mund hinab. Auf einem weit entfernten Stuhl, der unbewegt die Welt anhielt, saß Berivan. Ihre rechte Hand hing in blutigen Fetzen. Ihr Daumen gab Knochen und den roten Faden einer Sehne preis. Er hechtete zu ihr, in ihre Richtung, vorwärts. Steine schlugen ein, die Welt wirkte ihn mit Defragmentierung, mit dieser Unsicherheit, ob das alles, ob dieses, nicht jenes ist oder er selbst überhaupt wahr sein könnte. Die Lügen seiner Oma kamen aus dem Mund eines weißen Mannes, der das Land beherrschte. Matthäus hechtete vorwärts, hin zu Berivan auf dem Stuhl, den unmöglichen Versuch unternehmend, sie in den Arm zu nehmen, zu retten oder vor sich selbst zu verstecken, dass er sich selbst vor der eigenen Tatenlosigkeit retten wollte. Der weiße Mann sagte, dass Tatenlosigkeit ein Lügenwort sei. Denn wer tatenlos zusah, war ein Teil der Täter. Tautologie. Kreis. Immer wieder wurde Matthäus von sich selbst aufgehalten, prallte an seiner eigenen, aber nackten Brust ab. Dieses nackte Selbst war jünger, wild, kompromisslos, für alle seine unter Tränen der Hilflosigkeit hervorgestammelten Entschuldigungen taub, bereit, ihm für seine Handlungsunfähigkeit die Zähne einzuschlagen und dafür stur die Konsequenzen zu tragen. Dann hatte er sie plötzlich erreicht gehabt. Ihr schwarzes Haar klebte nass auf ihrer olivfarbenen Haut. Ihre Hand war äußerlich unversehrt, aber ein schrecklicher, sich anbahnender Schmerz schlug eine Furche in ihr Gesicht. Um zwei winzige Bissmale herum rötete sich der Daumen, das Gelenk, der Ballen. Weiße, ausgefranste Punkte traten hervor. Das Gift schoss in ihre Hand und ließ sie anschwellen, die Haut eine zu platzen drohende Pelle, seltsam losgelöst vom darunterliegenden Fleischknochengebilde. Und in ihren Augen sammelten sich Tränen, so schrecklich dicke Tränen, die herabrollten, und er konnte nichts tun gegen diesen Schmerz, den sie erlitt, der so tief saß, mürbend, in die Ecke drängt, bis du dich um dich selbst stülpst und defragmentiert einer Vernichtung entgegensiehst, die über dir schwebt. Steinerne Schwerter, Damokles höhnt. Dann Stille. Er stand unter dunkel bewaldeten Bergen. Heiß brannte ein Inferno, aus dem ein verkohlter Mensch hervormarschierte, bereit mit Schmerz alles zu vernichten. Das Insekt wimmelte und biss mit gezackten Kiefernklauen zu. Schrei! Im nie verlöschenden Licht der Stadt rieb er sich den Schweiß von der tätowierten Haut. Ein Flugzeug querte das Viereck des Fensters. Er stand eine Weile wie ausgeschaltet, dann drehte er sich plötzlich um und verließ entschlossen die Küche. Er stieg in die abgerissene Jeans, die noch den Staub der erst heute beendeten Reise trug, dann in die Stiefel, zog ein Hemd über, griff sich aus Reflex die Lederjacke von der improvisierten Garderobe unter den Aufhängungen für ihre Bergausrüstung und verließ nur begleitet von dem sanften, kaum hörbaren Klicken der sich schließenden Türe die Wohnung. Im vollgeteckten Hauseingang blieb er stehen und ertappte sich selbst dabei, wie er aus dem ehemals glanzvollen Türbogen nach oben lugte, lauschte. Kopfschüttelnd verzog er das Gesicht unter dem 10-Tage-Bart. Mit langen Schritten ging Matthäus zum Auto und stieg ein. Langsam drehte er sich in Richtung des eingebauten Bettes, der leergeräumten Kisten in den eingepassten Regalen im hinteren Bereich des Vehikels, das ihren gemeinsamen Traum vom unabhängigen Abenteuer außerhalb der Stadt ermöglichte. Gedanken verloren fuhr seine Hand über die Frontablage. Seine Finger ertasteten die kleine Unebenheit, das ausgefranste Loch im Kunststoff. In der Stille des Autos hielt er den Atem an. Donnernd schoss ein Laster vorbei. Matthäus fuhr erschrocken zusammen. Obwohl sein Gesicht verriet, dass er nicht wusste, was er tat, dass er nur einem Instinkt folgte, startete er den Schlüssel drehend den Motor und lenkte das widerwillig fahrtaufnehmende Auto auf die nächtliche Straße. Matthäus fuhr im gelben Licht der Stadtautobahn nach Südwesten, bog Richtung Magdeburg ab, verließ hinter Halberstadt die Bundesstraße und fuhr auf eine schmale Landstraße. Der Mittelstreifen wurde zum ewigen Rhythmus, der Dunkelheit hinter dem Scheinwerferlicht entsteigend, im schwarzen Nichts hinter ihm entschwindend. Die leitende Linie seines Rückwegs an dem Wald entlang, aus dem sie gestern gekommen waren. Rumpelnd waren sie über den Waldweg hinaus zur Straße gefahren. Die letzten Nächte hatten sie an einem See geschlafen, unter hohen Baumkronen, klares Wasser. Die Verbotsschilder, alt und ausgebleicht, ignorierend, hatten sie sich nackt und ausgelassen gebadet und sich das Sonnenlicht, das durch Wipfel fiel, sich glitzernd auf dem Wasser brach, auf die Haut und bis in ihre Herzen scheinen lassen. Matthäus hatte den Wagen auf die kleine Serpentinenstraße gelenkt, hatte noch einmal wehmütig in den Rückspiegel, zurück zum entschwindenden Abenteuer geblickt. Und Berivan hatte strahlend gelächelt, gelöst. Die Stadt, die Arbeit, war von der jungen Frau abgefallen. Ihre schwarzen Haare glänzten und einige Strähnen des dicken Haares hatten sich aus dem Zopf gelöst. Ihre olivfarbene Haut war in der Sonne noch etwas dunkler geworden. Mit mandelförmigen, dunklen Augen sah sie auf das Smartphone, das aufleuchtete und ein Geräusch von sich gab. »Es gibt wieder Netz«, sagte Berivan auf das Gerät sehend. Matthäus machte ein unbestimmtes Geräusch. 1000 Nachrichten, kaum ist man 2 Wochen fort«, lachte sie und machte das Smartphone demonstrativ wieder aus. Matthäus hatte mitgelacht. Er ließ das Fenster herunter, gab Gas und tastete sich durch die Playlists, bis er die richtige gefunden hatte. Der Fahrtwind stürmte fröhlich durch die heruntergelassenen Fenster. Das digitale Mixtape aus geliebten Songs begehrte gegen das Rauschen auf. Matthäus beschleunigte auf der sich nun gerade hinziehenden Landstraße. Im strahlenden Licht der Sonne streifte etwas seinen Augenwinkel. Von rechts vorne kommend, kaum einen Augenaufschlag lang, etwas Kleines, das dem Wagen auswich, eine knappe Kurve an der Heckscheibe vorbei in Richtung des heruntergelassenen Beifahrerfensters schwirrte. Berivan entfuhr ein erschrockener Laut, zog ihre Hand weg vom Fenster. In das Rauschen des Fahrtwindes mischte sich ein schneidendes Summen. Auf der Ablage vor ihnen landete ein Insekt, zeigefingerlang. Der taillierte, rote Körper pumpte, schwarze Muster, die sich zum Kopf hin verengten, ein weißer Punkt auf dem Kopf. Berivan zog die Beine auf den Sitz und kämpfte ihre schmale Gestalt in die hinterste Ecke des Sitzes. Sie sagte nichts, hielt nur ihre Hand. Er riss seinen Blick von dem unmöglichen Insekt und sah zu seiner Freundin, der die Tränen in die Augen schossen. »Es hat mich gebissen. Gestochen«, brachte sie hervor. »Mein Daumen, meine Hand.« Berivan steckte sich das Gliedmaß in den Mund, saugte daran, spuckte aus dem Fenster und begann die Prozedur von vorn. Mit aufgerissenen Augen starrte Matthäus auf das riesige Insekt, das mit dem Kopf, dem vorderen Teil des fetten Körpers, auf der gräulichen Oberfläche der Verkleidung nach etwas suchte. Aus dem Hintern hing der Stachel, als würde es eine Obszönität zeigen. Er sagte, sie solle ruhig bleiben, wischte sich den Schweiß mit dem Arm vom Gesicht. Sie solle nach hinten, Wasser helfe, weg von diesem Ding. So etwas habe er noch nie gesehen, unmöglich, dass es das gäbe. Das Klicken ihres Anschnallgurtes erinnerte ihn daran, wo er war. Er zog den Wagen wieder in die Spur zurück. Ein Auto schoss knapp an ihnen vorbei und verschwand mit wütendem Hupen hinter ihnen. Berivan setzte sich zwischen die Ausrüstung nach hinten, saugte wieder am Daumen, spuckte in die grüne Plastikschale, die sie für den Abwasch an der Seite in die Küchenkonstruktion verbaut hatten. Matthäus ging vom Gas. Durch den Rückspiegel konnte er sehen, wie Berivan wieder ausspuckte. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Ihr Daumen war rot, der Ballen war bereits geschwollen. Ein roter Punkt. Ein Loch in ihrer olivfarbenen Haut wurde mit einem roten Blutstropfen markiert. »Wo ist es?«, fragte Berivan und schob sich den Daumen wieder in den Mund, ohne die darin liegende Infantilität zuzulassen. Matthäus wollte antworten, öffnete aber nur den Mund. Auf der Ablage war nichts zu sehen. Wo es gesessen hatte, war ein kleines, winziges Loch, eine Unebenheit, als hätte der Eindringling mit den Zangen ein kleines Stück aus dem Plastik herausgerissen. Hektisch sah er sich um. Es sei irgendwo, er könne es nicht sehen, alles gut, wir hören das ja, bleib nur ruhig, ich fahre ran. Während er fieberhaft nach einer Chance Ausschau hielt, den Wagen anzuhalten. Die Straße machte eine Kurve hin zum Waldrand, in den Schatten der rundkuppigen, bewaldeten Berge, von dunklen Wolken überragt, die schwarz-lila dem Sonnentag höhnten. Rechts war ein verfallenes Gehöft, unentschieden am vorderen Teil eingerissen. Den Rest bestellte die Witterung und wuchernder, erstickender Efeu. Daneben stand eine Baustelle still. Betonzähne ragten aus dem aufgewühlten Boden. Auf glänzendem Plastik wurde ein Supermarkt versprochen. Das Relikt bäumte sich mit Verweis auf andere Zeiten gegen die gegenüberliegende Hochglanzzukunft auf. Und waren doch in ihrem Rückenmark miteinander verbunden. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, zeigte ein vom Wetter abgegriffenes Schild eine Tankstelle an. Matthäus bremste scharf und zog quer über die Straße. Die schlechten Stoßdämpfer federten den abrupt abfallenden, rissigen Asphalt nicht ab. Der Wagen rumpelte über eine begrenzende Kanalisationsrinne, über ein schmales Lochblech auf den Tankstellenplatz. Das Tankhäuschen war klein, der ehemals weiße Lack rissig. 2 Zapfsäulen, davon eine offensichtlich neu, die hintere älter, duckten sich an den Stahlträgern, auf denen das Dach saß. Die Leuchtschrift kam kaum gegen das Tageslicht an. Vor dem Häuschen ein paar Regale mit Motoröl, eine Eistruhe mit einem deplatziert wirkenden Eisbären darauf. Ein Familienvater tankte, während seine Töchter auf dem Rücksitz gegen die Mutter tobten, vom geschlossenen Vehikel stumm geschaltet. Dahinter stand ein Jeep, ein bärtiger Mann wartete bis auf den Filter rauchend hinter dem Steuer. Unordentlich Werkzeug und Müllsäcke auf der offenen Lade. An einem blauen Kombi machte sich ein dickliches Urlaubspaar während des Tankens über schmelzendes Eis her. Drei Motorradfahrer machten Pause neben der verwaisten Säuberungssäule, die sich selbst gebraucht hätte, hinter der Gebüsch und Efeu hervorkroch, versuchte die Relikte der Menschen zu überwuchern. Weggeworfene Flaschen, ein alter Motorblock, blinde Scheiben eines Werkstatthäuschens, ein rostiges Ölfass, das einmal als Grill gedient hatte. Matthäus steuerte auf die Seitenparkplätze an der blinden Seite des Häuschens und stieg unnötig hart auf die Bremse. Sie kamen ruckend rechts neben einem roten Kleinwagen, der akkurat an der verwitterten weißen Linie geparkt war, zum Stehen. Die Motorhaube des Kleinwagens war hochgeklappt. Ein Mann beugte sich hinein. Am anderen Ende des dreckigen Wagens standen eine Frau und ein Mann. Dosenbier, Tankstellen-Hotdogs in den Händen. Matthäus verschwendete keinen Blick auf die Gestalten. Über die Mittelkonsole nach hinten steigend, griff er nach der Blechtasse, die an einer Plastikschnur an dem aufgehängten Wasserkanister baumelte. Sie solle ihn sehen lassen, sagte er, ließ kaltes Wasser über ihre Hand laufen, sah ihr ins Gesicht, durch das sich der pulsende Schmerz als Schneise zog. Immer wieder sagte er okay, immer wieder okay, griff nach dem Hebel, zog die Seitentür auf der Beifahrerseite auf. Sonnenlicht und schwüle Luft fluteten ins Auto. »Ist okay. Es wird besser. Wirklich. Ich hab's rausgesaugt.« Berivan stieg auf zitternden Knien aus. In dem Grün, das hinter dem Asphalt wucherte, konzertierten Zikaden wie ein aufgebrachter Chor. Matthäus stieg ihr hinterher, vergewisserte sich, dass es ihr gut ging, lächelte schmal, während sie sich auf den Bordstein setzte. Er setzte sich neben sie, nahm sie einen Moment in den Arm und flüsterte ihr zu. Er vertreibe jetzt das Mistvieh und dann würden sie zurückfahren. Nach Hause. Dieses Wort, das nicht zu der riesigen Stadt passen wollte. Nicht zu ihnen, wie sie da saßen, mit der Sonne und dem Dreck und dem Salz auf der Haut. Sie nickte an seinem Hals. Sie hob den Kopf, lächelte. Er sah sie ernst an, bis sie den angegriffenen Daumen hob und hinter dem Zeichen spielerisch schräg lächelte und er unwillkürlich grinsen musste. Matthäus öffnete die Beifahrertüre. Auf der Frontablage war ein kleines, an den Rändern ausgefranstes Loch, das die Anwesenheit des Eindringlings bewies. Winzig, fast übersehbar und trotzdem unwiderruflich. Vorsichtig hob er ihren Tagesrucksack im Fußbereich, verschob den Sitz, dann den Fahrersitz, kletterte sich umsehend nach hinten, hob, bedacht darauf, jederzeit die Hand zurückziehen zu können, die Klamotten in einer grauen Lagerkiste an. Nichts, nur weicher Stoff. Er suchte die Lücken im Miniaturwohnraum des Autos ab, stand dann still und lauschte. Nichts. Zikaden, das Murmeln der Männerstimme aus der aufgeklappten Motorhaube des roten Nachbarwagens. Matthäus sah durch das offene Fahrerfenster hinüber zu dem roten Wagen, dem Mann und der Frau, die an das Oval der Kofferraumklappe gelehnt, teilnahmslos warteten, aßen, tranken, standen. Er Anfang 20, flaumiger Bart. Sein rasierter Cherokee, der in eine Vokuhila überging, die kleinen, schwarzen, glänzenden Locken, wirkten aus der Zeit gefallen. Die abgeschnittene Jeansjacke war ihm zu groß. Militärhose, irgendein bedrucktes Shirt mit Pseudogang-Symbolen. Er trank, den Kopf demonstrativ in den Nacken legend, aus einer Dose Bier, kramte eine zerquetschte Schachtel Winston hervor und zündete sich eine an. Die Frau beugte sich den Rücken rundmachend vor, führte mit spitzen Fingern den letzten Rest braun-rötlich-weißen Hotdog in ihren Mund. Ihre nachlässig schwarz-pink gefärbten Haare unterstrichen seltsam ihre undefiniert grauen Augen hinter der schmalen Brille. Die billige schwarze Bluse, die schwarze Hose mit einem von der Marke aufgestickten, freundlich lächelnden Totenkopf, die Armeestiefel, sie selbst war die Interpretation der Billigmodeindustrie einer Antikultur, die der Bedeutungslosigkeit oder schlicht der Vermarktbarkeit zum Opfer gefallen war. »Magst du mir etwas zu trinken herausholen, bevor wir fahren?«, fragte Berivan und beendete Matthäus' Beobachtung. Er nickte lächelnd, umrundete das Auto und öffnete den Kofferraum. Durch die Öffnung drang jetzt die immer noch laufende Musik heraus, Lieblingssongs schrappelten ihm entgegen. Er kniff die Augen gegen die Sonne zusammen und zog den Getränkekasten aus der Holzkonstruktion. Klimpernd stellte er den Kasten ab. In der Hocke konnte er die beiden sehen, an dem roten Wagen immer noch angelehnt, ihn unverhohlen musternd, ohne Ausdruck im Gesicht, der auf irgendetwas hindeutete. Vorne am Wagen donnerte die Motorhaube zu, sodass die beiden sich instinktiv vom Wagen lösten. Matthäus zog eine Limonade aus dem Plastik, hob den vollen Kasten mit Leichtigkeit an und stellte ihn zurück. »Das läuft, Kev. Muss manchmal nur wissen, wo man fest anzieht.« Matthäus drehte sich nach dem Sprecher mit dem hiesigen Akzent um. Der Mann stand vor seinen Freunden, Anführerpose. Er war schlank, zäh, schlechte Haltung, den Schädel rasiert, Ende 30, randlose Brille, die Hände schmutzig von Motoröl. Sein abgeschnittenes Shirt entblößte seine Arme. Tribals in blauer Tinte rankten an ihnen hinauf. Eine schale Erinnerung der 90er. Mit ungelenk nachgeahmten Runen gemischt, waren in altdeutscher Schrift die Wörter Blut und Erde auf seinen Unterarmen zu lesen. Am Kragen wuchsen ihm die Tribals aus dem Shirt, den sehnigen Hals hinauf. Von den langweiligen Tribalformen umrahmt, war schwarz und fett, mit breiten Balken ein Hakenkreuz auf seinen Nacken tätowiert. Matthäus fror instinktiv fest. Eine im Körper manifestierte Erinnerung. Der am Auto lehnende Kev machte eine Kopfbewegung in Richtung des Starrenden. Langsam drehte sich der Mann um, machte einen kaum merklichen Schritt nach vorne, stand mit 1,5 Armlängen Abstand zu Matthäus, zu weit weg für einen direkten Affront, zu nah, um nicht bedrohlich zu wirken. Der Mann musterte Matthäus, einen abzuwägenden Eindringling. Sein Blick sprang von der abgeschnittenen Jeans, in der Matthäus steckte, von den Tattoos zu den abgetragenen Lederstiefeln, unschlüssig, nach Eindeutigkeit suchend, lauernd, zu Gruß oder Angriff bereit. Kev löste sich wippend schwunggebend vom Wagen. Zwischen seinem Freund und der Frau hin und her sehend, versuchte er zu begreifen, was als nächstes passieren würde. Matthäus Haltung veränderte sich, kaum merklich, in eine Bereitschaft eines früheren Selbst, kompromisslos, sprungbereit, hart, die Flasche locker am Hals gegriffen. Ein neuer Song setzte ein, Erinnerungen an die Wildheit, der Punk brüllte blechern seine Wut aus den Boxen. Darunter mischte sich ein Brummen wie von einem unmöglich großen Insekt. »Gibst du mir die Limo?«, sagte Beriban um die Ecke des Autos kommend. Der Mann legte den Kopf schief und musterte abschätzig Beriban, machte zwischen halb geschlossenen Lippen ein leises, verächtliches Schmatzen, das ihre Hautfarbe, sie als Mensch, als Person, als Lebewesen entwertete. Matthäus' Griff um die Flasche wurde fester, trotzdem hatte er einen Anflug von einem Lächeln im Gesicht. Die Fronten ließen den Song, die Zikaden, die Menschen, die Sonne in den Hintergrund treten. Die Luft stand dick, keine Regung. Wer sich zuerst bewegte, würde eine Explosion auslösen und vielleicht davon in Stücke gerissen werden. Beriban machte einen entschiedenen Schritt in Richtung Matthäus. »Wollen wir los?« Für einen Moment geschah gar nichts, als würde sich alles an diesem Wegpunkt scheiden.
Das war der erste Teil von »Vernichtungsschmerz« von Tibor Baumann. Gelesen von seinem Bruder Leon Russell Baumann. Tibor ist Filmemacher, Regisseur und Autor. Im Dezember ist sein zweiter Roman »Was du nie siehst« erschienen, den es bei allen gängigen Buchdealern zu kaufen gibt. Tibor lebt wie ich in Berlin und entdeckt diese vielschichtige Stadt immer wieder neu, nachdem er diesen Sommer eigentlich überraschend viel rausgekommen ist.
Ich war ziemlich viel unterwegs, einfach abseits der Wege unterwegs tatsächlich.
Und wie macht man das im Pandemiesommer?
Ich bin mit einem kleinen umgebauten Auto unterwegs, in dem man auch übernachten kann. Und kann damit also zum Meer fahren oder bergsteigen oder in Klettergebiete und kann so quasi die Umgebung erkunden.
Aber das geht jetzt nicht mehr.
Das hat sich jetzt natürlich alles so ein bisschen erledigt, da einfach der Herbst da ist und sich das so verändert. Und
ja, und Tibor trifft, wie uns alle Berliner und Wahlberlinerinnen, die graue Tristesse der dunkleren Jahreshälfte.
Berlin wird meines Empfindens nach im Herbst extrem grau und trist. Und diesen Zustand hält diese Stadt wie ein sich nicht verändern wollendes Vakuum auch ganz tapfer dann bis gefühlt Mai.
Unterschrieben, definitiv. Aber auch in Berlin geht Staycation. Und das sogar in die weite Ferne mit ein paar Tricks und guter Ortskenntnis.
Ende des Sommers kamen wir in die Situation, dass wir eigentlich meine Lebensgefährtin und ich nochmal wegfahren wollten. Und das hat dann aus verschiedenen Umständen heraus nicht geklappt. Und mich verbindet mit Japan eine ganz besondere Beziehung aufgrund meines Vaters unter anderem. Und ja, sie hat mir dann ein Büchlein geschenkt, das heißt Japan in Berlin. Und wir haben quasi in Berlin Japan bereist. Also die Orte, die in Berlin nach diesem Autor, von der japanischen Community eben hier hergestellt wurden. Man kann sehr viel kulinarisch entdecken. Es gibt aber auch ein Samurai-Museum oder einen Ort, an dem man seine Bonsai-Bäume zum Pflegen geben kann, wenn man denn welche hat.
Und genau diese verrückte Vielfalt weiß Tibor eigentlich an Berlin zu schätzen.
Die andere Seite oder eine Seite von Berlin eben bereisen, das ist ja das Praktische an Berlin eigentlich. Man kann hier wahrscheinlich ein ganzes Leben verbringen und wird nie alle Seiten gesehen haben. Wenn man sich auf einen bestimmten Fokus einlässt und dem ganz präzise nachgeht, kann man wahrscheinlich auch etwas, das man über sämtliche Großstädte sagen kann, aber in Berlin kann man das sehr kulturell durchmischt und extrem vielfältig eben erleben, dass es diese verschiedenen Fokusmöglichkeiten gibt und Entdeckungsreisen möglich sind.
Bewusst nach Themen oder Reisezielen lernt er die Stadt aber eigentlich nicht kennen.
Ich bin oft getrieben eher dann von meiner Arbeit. Das heißt, dass ich durch Figuren, die ich entwerfe, durch Vorlieben der Figuren oder Wissenslücken meinerseits dann einfach eben anfange, in Berlin mir bestimmte Sachen zu suchen, wie zum Beispiel, natürlich auf der einen Seite ist Berlin extrem ergiebig, alles was eben mit Kunst und Kultur zusammenhängt, aber es gibt auch gefühlt jede Möglichkeit, sämtliches anderes zu erforschen. Und meistens ist es daran gekoppelt, dass wir jetzt so Japan im Sinne dieses Büchleins in Berlin bereist haben, hat sich eher aus Zufall ergeben.
Das klingt auf jeden Fall nach einem gelungenen Zufall.
Wobei ich da auch anfügen möchte, dass da einige Sachen fehlen, wie zum Beispiel dieser eine japanische Tätowierer, der hier in Berlin sehr traditionell tätowiert. Also es ist auch immer mit blinden Flecken verbunden. So. Ich glaube, Berlin-Reise ist immer eine Reise mit blinden Flecken, weil die Stadt so vielschichtig ist, so historisch ist und wie in Schichten aufeinander aufgebaut ist. Und damit Zeitzeugnis auf der einen Seite, gleichzeitig ist es sich ja ständig verändernd, ständig am Wachsen, Schrumpfen, wieder auseinanderbrechen, wieder neue Schichten auflegen. Von daher denke ich auch, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wenn man sich mit dem gleichen Thema beschäftigt in verschiedenen Abschnitten, und ich meine jetzt nicht Dekaden, sondern wirklich so letztes Jahr, nächstes Jahr, dass es komplett anders sein wird. Das hat die Stadt einfach so an sich.
Diese Fülle an Menschen, Möglichkeiten und Begegnungen ist ja eigentlich ein gefundenes Futter für jeden kreativen Kopf. Tibor fehlt da aber manchmal die Ruhe und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.
Und dementsprechend ist es mir manchmal fast zu viel an Input, weil man den Geschichten kaum hinterherkommt. Aber grundsätzlich natürlich reichhaltige Nahrung einfach für den Kopf. Und für das, was einen antreibt dann letztendlich.
Berlin schön und schrecklich. Und heute voll mit Japan, dank Tibors internem Städtetrip. Das war uns Semikolon für heute. Mit dem ersten Teil von Vernichtungsschmerz von Tibor Baumann. Gelesen von Leon Russellbaum. Die Musik kam von Sir Henry. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, nur das Beste. Eure Charlie.